Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge in meinem Podcast Geburtshelden. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich werde dir heute in dieser Folge ein wichtiges Thema näher bringen, und zwar etwas, was ich immer wieder erlebe in der Arbeit mit meinen Frauen, nämlich dass in der Folgeschwangerschaft und der nächsten Geburt nach einer belastenden Geburtserfahrung häufig die außerklinische Geburtshilfe gewählt wird. Was ja total interessant ist, ne? Weil ja viele Gynäkologen und auch die Kliniken ja sehr davon abraten und ja immer noch dieses, ich nenne es mal Gerücht, besteht, dass ja eine sichere Geburt nur in der Klinik stattfinden kann. Ich kann euch dazu sehr den Film empfehlen von der Carola Haug, Sichere Geburt, die nämlich genau diesen Mythos aufgreift und da wunderbar verarbeitet und aufklärt. Ja, viel Freude dabei. Also, wie ist das? Eine Frau kommt zu mir und ich habe jetzt eine bestimmte Klientin im Kopf, die eine traumatische Geburt hatte, die am Ende in einem Kaiserschnitt geendet ist. In der Zusammenarbeit kommt dann, nicht nur bei dieser Frau, leider bei sehr vielen Frauen raus, dass die Bedingungen nicht gestimmt haben. Dass die gleiche Frau mit einer anderen Art der Begleitung, vielleicht auch an einem anderen Ort, mit einer anderen Form oder mit einer anderen Art der Selbstbestimmung, eine ganz andere Geburt erlebt hätte. Und dass eigentlich ihr Körper und ihr Baby auf dem richtigen Weg waren, aber ihnen quasi die Möglichkeit verbaut wurde, ihren Weg zu gehen. Ein Beispiel ist, ich sag immer, dieses CTG am Anfang. Diese halbe Stunde liegen auf dem Rücken, die ja häufig dann in eine Stunde oder länger ausartet, weil die Frauen da gefühlt manchmal vergessen werden oder weil auch einfach gerade viel los ist. Das ist ganz häufig schon der Anfang vom Ende. Wenn wir dann schauen, wo hat's angefangen, also ab welchem Zeitpunkt ist die Geburt sozusagen abgedriftet in eine falsche Richtung, dann können wir das häufig schon an diesem ersten CTG, was ja so standardmäßig in den Kliniken in der liegenden Position häufig gemacht wird. Ich sage nur häufig, weil ich möchte natürlich nicht alle Kliniken immer da so mit reinnehmen. Und wie gesagt, es ist ja auch häufig den Arbeitsbedingungen dort geschuldet. Also kein Vorwurf jetzt an die einzelne Hebamme, sondern eher an das System. Und dann kommt es eben dazu, dass die Schmerzen so heftig werden, das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht schon so stark da ist, aber keine Begleitung da ist, niemand, der das erkennt, die Erstgebärende keine Ahnung hat, was ihr jetzt helfen könnte, nämlich zum Beispiel aufstehen und bewegen, ins Wasser gehen oder zum Beispiel, dass abgelehnt wird, dass dann die nächste Intervention schon ist, die PDA legen zu lassen, weil es nicht auszuhalten ist, weil, wie wir einfach alle wissen, die Rückenlage eine wirklich ungünstige Position für die Geburt ist und die Schmerzen hier am stärksten sind. Kann auch mal angenehm sein, je nachdem, in welcher Phase man sich eben befindet, aber es geht eigentlich immer darum, dass die Frau intuitiv ihrem Körper folgen können muss. Also wenn der Körper sagt, liegen, dann ist das auch völlig okay. Aber dieses Gezwungene, in einer Position zu sein, in der ich mich unwohl fühle, das führt halt zu Stress und Schmerzen. So, dann haben wir die PDA. Die PDA führt häufig dazu, dass die Herzhütte des Kindes abfallen, das Kind in einen Stressmoment gerät, was natürlich dann wieder die Begleiter in Stress versetzt. Und dann wird häufig noch ein Wehentropf dran gehängt, weil jetzt spürt die Frau ja nichts, jetzt kann man nochmal schön reingeben, dass es weitergeht, dass nur die Gebärmutter und nur das Baby weiterarbeiten. Und je nachdem, wie das eben das System der Frau aufnimmt, kann das dazu führen, dass die Gebärmutter am Ende wirklich nicht mehr kann. Das ist so eine Art Gebärmutterschwäche, weil auch das künstliche Oxytocin nicht so wirkt wie das natürliche. Das künstliche, das ballert richtig drauf und kann nicht, dosiert sich sozusagen nicht von selber. Und all das kann dann dazu führen, dass wir am Ende wirklich den Kaiserschnitt oder die Saugglocke brauchen, weil die Frau so dann tatsächlich nicht mehr gebären kann, weil die Gebärmutter dann schon so quasi überlastet ist, dass es nicht mehr geht. So, und wenn wir diese Geschichte also mal verstanden haben und aufgearbeitet, dann ist eben häufig das Thema der Geburtsort in der Folgegeburt. Also die Frauen, ich hatte eine einzige Frau in all den Jahren, die an den gleichen Geburtsort zurückgekehrt ist, wo sie vorher 2 Kaiserschnitte erlebt hat. Also die war wirklich tough, weil sie gesagt hat, nee, es gibt nichts anderes in der Nähe und ich will nicht weiter weg. Und die hat sich da durchgekämpft, sie musste alles unterschreiben und ihr wurde gesagt, das Kind wird behindert, wenn sie das jetzt auf natürliche Weise bekommt und so weiter und so fort. Und die ist trotzdem zu ihrer dritten Geburt dahin, war gut vorbereitet und der Mann war gut vorbereitet und die haben dann dort tatsächlich ihre Tochter, ja, ich sag's jetzt einfach so, aber mit viel Arbeit, haben sie die aber bekommen. Und das Personal hatte überhaupt keine Zeit, die Frau richtig zu begleiten. Also auch da diese Widersprüche in den Kliniken, ne? Also zum einen sagen sie, es ist lebensgefährlich, die Narbe reißt, das ist führt zum Tode und so weiter. Und dann kommt diese Frau mit dieser Narbe und den 2 Kaiserschnitten und dann ist keiner da, der Zeit hat. Und man lässt sie alleine und guckt jede Stunde mal rein. Also ja, das ist nicht immer so kongruent. Ja, ihr findet diese Geschichte übrigens auch in meinem Buch Traumgeburt nach Traumageburt, fällt mir gerade ein. Die Mama hat mir das als Geschichte fürs Buch mit als Bericht mit auf den Weg gegeben. Ja, und jetzt sitzen also diese Frauen, die bei mir sind, da und sagen, ich gehe nicht mehr, außer diese eine, zu diesem alten Ort, was auch Sinn macht, weil das einfach mit vielen Triggern und den alten Erinnerungen ja verbunden ist. Und ja, man einfach nicht weiß, wie es dann in der Geburt sich das dann tatsächlich anfühlt. Die Gefahr, ich sehe sie einfach so, ist sehr groß, dass man dann in der Geburt irgendwie was Ähnliches dort hört, riecht, schmeckt, das sind ja alle Sinne beteiligt, erfährt und dann ist man noch schneller sozusagen gar nicht mehr im Hier und Jetzt und in dieser Geburt mit diesem neuen Baby, sondern eben dieser alten Geschichte und in der Panik und der Angst, dass es genauso ausgeht. Und die Mama, die ich jetzt vor Augen habe, die also diese Interventionsspirale so durchlaufen hat, die erkannt hat, für sich auch erkannt hat, dass ihr Körper eigentlich nicht der Fehler war. Das ist ja so eine wichtige Erkenntnis häufig, weil das ja den Frauen dann so mitgegeben wird. Sowas wie, ja, deine Gebärmutter, die ist halt, das ist so eine ganz harte Muskulatur. Das ist bei dir, das wird immer Probleme geben. Oder ja, bei dir ist dieses und jenes, ne? Also es ist so immer, bleibt dieses Gefühl von, ich habe versagt, mein Körper konnte das nicht, ich konnte mein Kind nicht auf die Welt bringen, ich musste das mit Hilfe machen. Und wenn sie das aber erkannt haben, eigentlich hätte ich das gekonnt und mir wurden einfach so viele Steine in den Weg gelegt und dann sage ich immer, Mann, du bist so eine krasse Frau, ne? Du hast das ja alles überlebt und geschafft und guck mal, was du auch jetzt wieder für dich alles erarbeitest, also voll die Heldinnenreise, ne? Weil auch eine Heldin oder ein Held muss ja erstmal durch die tiefsten Tiefen gehen und wirklich, ja, etwas in sich besiegen, um dann wirklich danach eine Heldengeschichte zu haben. Das macht's ja dann am Ende aus. Und diese Heldinnenreise, die endet eben dann, wenn die Frauen wirklich wieder frei und ohne diese Vorbelastung auch in der nächsten Schwangerschaft dann auf die Geburt schauen können. Und das ist so schön, wenn die dann ihren Geburtsort gefunden haben und der ist häufig außerklinisch. Also bei der Frau war das so, sie hat gesagt, sie kam, Geburtshaus, oje, oje. Und ist dann halt mal hingefahren und hat sich das mal angeguckt. Und dann war das Team so nett und es war alles so gemütlich. Und sie hat sich dort total wohl gefühlt. Also sie hat sich da aufgehoben gefühlt, verstanden gefühlt. Die konnten auch was mit dem Begriff Geburtstrauma anfangen, die traumasensible Begleitung und so weiter. Dass sie dann gesagt hat, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und damit ist sie wirklich kein Einzelfall in meiner Begleitung. Und ich glaube, dass auch Kolleginnen und Kollegen das Gleiche berichten können. Der Geburtsort, der macht am Ende wirklich, wirklich viel aus. Und ja, sie hat dann dort auch ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Also sehr selbstbestimmt und einfach in diesem tiefen Vertrauen in ihren Körper. Also ich sag immer, wenn ich die Frauen begleite in der Folgeschwangerschaft, dann ist so ein großes Ziel für mich und häufig auch für die Frauen, dass sie einfach Lust wieder haben auf Geburt, dass sie neugierig werden, dass sie so in dieses Gefühl kommen von, ja, das wird anders. Ich spüre schon, jetzt fühlt sich schon alles so anders an und der wenn der Geburtsort, das ist, oh, da fallen wirklich Tonnen von Steinen ab, wenn der irgendwie feststeht und sie sich da sicher fühlen. Ah, und dann kommt irgendwann wieder so dieses Gefühl von, oh, ich bin mal gespannt, wie das wird, und so positiv in diese Vorfreude wiederzukommen und diese Offenheit wieder zu haben, es darf auch anders werden. Und das ist so schön, jedes Mal zu beobachten. Und das muss natürlich gar nicht immer dann die außerklinische Geburtshilfe sein. Da hatte ich auch eine junge Frau, die das erste Kind in der Uniklinik bekommen hat, weil der Vater Arzt, und es ist ja alles so gefährlich, und dann auch für sich erkannt hat, boah, das war echt eigentlich die Fehlentscheidung. Und beim zweiten Kind dann gesagt hat, aber also jetzt Geburtshaus oder Hausgeburt kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dann haben wir geschaut, was gibt's denn dazwischen, was gibt's da hier so im Raum, und einfach dann ein kleines Haus gewählt hat, ne? Also eine Klinik mit wenig Geburten und die auch noch sehr persönlich und individuell hinschauen können hier bei uns in Wiesbaden. Und dann mega glücklich war danach, dass sie das gemacht hat und dann mir geschrieben hat. Und weißt du was? Ey, beim dritten, dann traue ich mich. Also sie hat mir sozusagen geschrieben, sie arbeitet sich jetzt eben mit jedem Kind ein Stückchen weiter vor, weil sie immer mehr Vertrauen jetzt dann gewinnt. Und das ist doch total schön. Und dann ist das so vom Geburtsort her eigentlich nicht wichtig, ist das jetzt klinisch, außerklinisch. Es geht ja wirklich dann um dieses sich sicher fühlen, geborgen fühlen und wirklich auch eine gute Begleitung zu haben. Und dieser Sicherheitsaspekt, der ist aber wirklich ein wichtiges Thema, weil was bedeutet Sicherheit? Für die eine Frau bedeutet das Kinderklinik und ja, Chefarzt auf dem Flur. Für die nächste Frau bedeutet das aber, lasst mich alle in Ruhe, don't touch it. Ich will ganz allein für mich sein und das, und dann weiß ich, keiner fummelt an mir rum und dann wird es schon gut gehen. Und es ist einfach immer wieder wichtig, nochmal zu wiederholen, die außerklinische Geburtshilfe, also ich spreche jetzt mal zum Beispiel von den Hausgeburten, die ist in vielen Augen immer noch so gefährlich. Dann sagen die Frauen auch zu mir, ne, mit meinen Hausgeburten, oh, das ist aber Glück gehabt. Nee, ich war einfach eine gesunde Schwangere mit gesunden Babys und ohne vor irgendwas, keine Vorerkrankungen und so weiter, mit einem gesunden Verlauf und einfach super gut vorbereitet und super gut begleitet. Und das ist ja das, was auch dann die Quote so gut macht, ne, in der Hausgeburtshilfe. Erstens haben wir da einfach nicht die vorbelasteten Frauen, die irgendwelche Vorerkrankungen mitbringen oder die Babys mit irgendwelchen Erkrankungen, sondern es sind halt wirklich alles nur, also es gibt einfach strikte Kriterien. Wann darf man sozusagen eine Hausgeburt machen? Also da werden ja schon alle aussortiert, die in eine Klinik gehen müssen. Und dann ist es einfach auch so, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, du hast da auf jeden Fall die 1:1-Begleitung. Und die Verlegungsrate, die ist ja so bei den Hausgeburtshebammen, die verlegen ja eher frühzeitiger. Also die warten nicht erst, bis ein Notfall da ist oder bis der Kopf irgendwie schon halb draußen steckt und dann aber irgendwie klar ist, das wird nichts mehr. Sondern die verlegen zum Beispiel, dass der häufigste Grund bei den Erstgebärenden ist ein länger andauernder Geburtsstillstand. Na, dann verlegen die irgendwann, weil sie merken, okay, es passiert nichts und wissen nicht genau warum. Also lieber vorsichtshalber verlegen. Also die verlegen lieber vorsichtshalber. Und das Schöne ist, auch wenn der Weg dann irgendwie 25 Minuten hat oder so, eine Hausgeburtshebamme, die Frau kennt, die schon vorher mit der gearbeitet hat, die das auch vielleicht ein bisschen einschätzen kann, viel Erfahrung hat, die merkt das ja sehr frühzeitig. Ne, die ist ja da. Das heißt, die bringt dich schon rechtzeitig in der Regel dann zur Klinik. Während wenn du in einer Klinik bist, in einem vollen Haus, wo gerade eigentlich keiner Zeit hat, dann kann das passieren, dass du 1-2 Stunden unbeobachtet bist. Ne, vielleicht noch das CTG. Aber der Schnitt ist ja irgendwie pro Stunde, dass dann jemand für 10 Minuten da ist. Das ist ja nicht so viel. Das heißt, da kann in einer halben Stunde kann ja schon viel passieren. Dann, wenn die das natürlich feststellen, auch wenn sie es spät feststellen, dann sind die natürlich schneller im OP. Ne? Die haben dann irgendwie nur 5 Minuten oder im Notfall, so, also geht das sowieso viel schneller, aber auf jeden Fall haben sie es dann näher. Aber sie sehen es vielleicht auch erst später, ne? Je nachdem, wie gerade der Tag oder die Nacht besetzt ist mit den Hebammen. Also das finde ich immer so ein bisschen abzuwägen und dann ist es halt eine sehr super individuelle Fragestellung. Aber ich erlebe das eben, dass die Frauen, die eine traumatische Geburt oder eine belastende Vorerfahrung haben, die wollen genau das. Die wollen das, was eigentlich jede Frau will, aber die suchen sich das dann auch händeringend. Und wenn sie, die nehmen dafür auch ganz viel im Kauf, diese 1:1 Begleitung durch eine vertrauenswürdige, vertrauensvolle, für sie passende Person. Die geben sich mit nichts weniger mehr zufrieden. Und eigentlich müsste das jede Erstgebärende tun, ne? Aber wir leben halt in der Welt, in der wir leben, da können wir viele Wünsche haben, die Realität ist so, wie sie ist. Ja, so ist das und so erlebe ich die Frauen, die bei mir sind in der Folgeschwangerschaft und ich kann diese Gedanken natürlich auch gut nachvollziehen und begleite das immer gerne und es ist aber häufig auch ein langer Prozess, ne? Weil wenn ich erst in der Uniklinik war, dann ist ja schon bis zum Geburtshaus, Hausgeburt, das ist natürlich auch ein harter Switch. Aber die Frauen gibt es, die das machen. Und es braucht dann aber wirklich auch eine Begleitung und eine Reflexion und Zeit. Und die müssen sich Verschiedenes mal angucken. Und das Schöne ist, selbst wenn du dann in diese Infoabende gehst, wenn du schon so eine Vorerfahrung hast, meine Güte, du sitzt da mit einem ganz anderen Ohr. Du merkst sofort die Punkte, wo du hinterfragen willst, wo du genauer nachbohrst. Du merkst sofort, okay, das ist hier genau derselbe Salmon wie überall, aber tatsächlich Umsetzung, Fragezeichen. Du merkst genau, wie sind die so drauf, ne? So mit Interventionen. Ist das so, dass das so angepriesen wird? Ja, haben wir ganz schnell die PDA und finden wir auch total super und Kaiserschnitt und hier und da. Oder sind die eher zurückhaltender, sagen die, wir unterstützen gerne eine natürliche Geburt, haben aber eben alles da. Genau, also so kann man ja mit so einer Vorerfahrung auch wieder ganz anders hinhören. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wieder genau so wird und man nochmal so eine traumatische Geburt erlebt, die ist dann doch sehr gering. Also ich kann jetzt ja nur von den Frauen erzählen, die ich begleitet habe. Da war das auf jeden Fall so, dass ich keine Frau hatte, mit der ich danach nochmal ein Geburtstrauma lösen musste. So in dem Sinne. Sondern es waren Frauen da, wo die Geburten anders verlaufen sind, als sie sich das gewünscht haben. Aber immer mit dem Gefühl, es war trotzdem dieses Mal komplett anders, weil anderer Ort, selbstbestimmt, ne, anderes Standing sozusagen in der Geburt und auch eben diese Mitentscheidung dann für alles und am Ende dann eben diejenige zu sein, ja, okay, ich will dann jetzt auch den Kaiserschnitt, ich habe es verstanden, der ist notwendig und dann möchte ich den auch und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als das dann vielleicht beim ersten Mal passiert ist mit nicht wertschätzender Kommunikation und so weiter und so fort. Ja, also wenn du da mit dir gerade so am Grübeln bist, was ist so der richtige Ort oder wie gefährlich ist außerklinische Geburtshilfe, ich kann dir nur empfehlen, der Geburtsort, der macht so viel aus für deine anstehende Geburt. Also es ist, weil in der Uni, je höher technisiert die Klinik ist, desto mehr Problemfälle haben die ja auch da. Also die haben ja wirklich dann auch die Schwangere mit Vorerkrankungen oder Babys mit Erkrankungen oder wie auch immer. Die sind halt total darauf geschult und das ist ein Problem für Erstgebärende, die gesund sind und gesunde Babys haben. Ich kann es nicht anders formulieren. Die gehen häufig leider traumatisiert aus diesen hochtechnisierten Kliniken raus, obwohl sie sich darauf das erhofft haben, dass sie da die Sicherheit haben und das Fachpersonal, was es dann schon weiß. Ja, die wissen halt ganz viel und die machen aber dann auch ganz viel. Und Geburt ist ein wahnsinnig sensibler Prozess, der wahnsinnig störanfällig ist. Und je mehr wir da reingeben und intervenieren, desto mehr weicht er von seinem eigentlichen Prozess und Ablauf ab und dann sind wir ganz schnell in diesem Modus, jetzt brauchen wir aber auch Unterstützung, ohne geht's dann einfach alles nicht mehr. Genau. Gut, ich hoffe, du kannst da was für dich rausziehen, Impulse mitnehmen, vielleicht auch nochmal zum Weiter recherchieren und überlegen und du wirst einfach merken, wenn du diesen richtigen Ort gefunden hast, was für eine wahnsinnige Erleichterung das ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dafür und wenn du schwanger bist und das jetzt gehört hast und dir Gedanken machst, ich wünsche dir wirklich eine wunderbare Geburt und ja, und deine Heldenreise, die geht dann immer weiter. Genau, und wenn du dir da Unterstützung wünschst oder Beratung, dann kannst du dich natürlich hier auch für ein kostenfreies Erstgespräch anmelden, gerne meinen Kanal weiterempfehlen, den Podcast liken. Klar, bin ich da natürlich auch immer auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen und freue mich auch, wenn ihr mir hier Kommentare hinterlasst. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!